möchte heute Morgen wieder Psalm 104 aufschlagen. Psalm 104. Vor einigen Jahren war ich mit meiner Frau, wir waren frisch vermählte neues Ehepaar, haben wir einen Ausflug gemacht und waren oben auf einem bekannten Ort, so eine Stunde von unserer Heimat. Es hieß Chimney Rock. So, wie ist das auf Deutsch zu übersetzen? Es sah wie ein Schornstein aus und dann kommt man hoch. Eigentlich haben sie einen Lift da in dem Stein gebaut, dass man hochkommen kann, damit man nicht zu viel Mühe geben muss, um hoch auf den Berg zu kommen. Und dann kann man bequem einen ganz schönen Blick über die ganze Gegend genießen. In ganzem Tal siehst du ein hellbraun und grün, wie ein türkise See da unten im Tal. Und wir haben da gestanden und haben uns gestaunt, uns gefreut in Gottes Schöpfung, in der Schönheit, was dort Gott uns zur Verfügung stellt, dass wir es anschauen können. Aber dann ist mein Blick hinter mir geraten zu einem kleinen Kind. Er saß da auf einem kleinen Erhöhung auf dem Stein, auf dem Gestein, wo er einfach da gesessen hat. Und als wir den ganz schönen Blick angeschaut haben, saß er da und hat sich auch gefreut. Aber nicht in dem schönen Blick, in dem Täler und dem See, sondern hat ein kleines Fahrzeug und hat es auf dem Stein gefahren und hat sich riesig gefreut. Und ich denke, oftmals finde ich mich bei diesem Kind, dass ich da sitze mit meinem kleinen Auto und spiele, als gleichzeitig es so einen schönen Blick, einen Aussichtspunkt da gibt, was ich anschauen kann. Und heute möchten wir auf diesem Schornstein Chimney Rock kommen, und wir möchten unser Blick erweitern. Wir möchten hoch von dem, was uns vielleicht beschäftigt, kommen. Und wir möchten Gott in seiner Schönheit sehen. So ist Psalm 104 für uns konzipiert, damit wir das lernen. So ist das Lied auch so gestaltet, dass wir weg von uns schauen und dass wir hoch zu unserem großen, allmächtigen, herrlichen Gott schauen. Psalm 103 und Psalm 104 sind gemeinsam so Zwillingspsalmen, weil die zwei Psalmen sprechen davon, dass wir den Herrn preisen sollen. Er sagt: Preise den Herrn, meine Seele. Gott will, dass wir ihn preisen von unserem Seelen aus. Wir oft denken, Gott zu preisen ist etwas, das wir mit dem Körper machen, mit den Emotionen machen. Aber was Gott haben möchte, ist, dass unsere Seelen ihm preisen. Und unser Ziel ist, heute in diesem Gottesdienst ihm anzubeten. Und dass wir lernen und dann lernen wahrzunehmen, was wir eigentlich jeden Sonntag tun, wenn wir ihm anbeten. Was ist das Anbetung? Und wofür ist es gegeben? Psalm 103 sagt: Preise den Herrn, meine Seele, weil er gut ist. Preise den Herrn, er ist gut. Das mit dem Aussage: Dein Gott ist so gut. Preise ihm dafür. Und dann heute Psalm 104, dem Zwillingszahlen: Preise den Herrn, meine Seele. Aber wir preisen ihm nicht dieses Mal nicht nur, weil er gut ist, sondern weil er groß ist. Diese zwei Eigenschaften sind absolut wichtig, um ein richtiges Gottesbild zu haben. Damit wir hochschauen können von unserem Spielzeug und sehen Gott in seiner Schönheit. Er ist gut und er ist groß. Er ist unendlich gut und er ist unendlich groß. Und meine Absicht heute ist, uns zu beeindrucken. mit unserem Gott und wie groß er wirklich ist. Mit meiner Schwachheit, aber mit deinem vollkommenen Plan ist unser Ziel, Gott in seiner Größe zu betrachten. So werden wir im Kurzen hier schauen. Preise den Herrn. Die erste Verse, die Einleitung, er sagte, preise den Herrn, meine Seele, du bist sehr groß. Wofür? Warum ist er so groß? Er ist der Schöpfer. Wir preisen ihn, weil er der Schöpfer ist. Wir preisen ihn, weil er der Erhalter ist. Er hält das alles aufrecht. Wir preisen ihn, weil er der Eigentümer der ganzen Schöpfung ist. Und dann kommt zum Schluss, Verse 31 bis 35, die Anwendung. Wie soll ich auf Gott eingehen? Wie diesem großen Gott eingehen? Wie soll ich ihm begegnen? Und so kommt er zu der Entscheidung, wie wir Gott betrachten sollen. So fangen wir an. Preise den Herrn, meine Seele, du bist sehr groß. Mit Majestät und Pracht bist du bekleidet. So betrachten wir Gott in die erste Verse mit unserem Sehnen. Wir sehen, wie groß und wie mächtig und auch wie schön er ist. Er sagte, mit Majestät und Pracht bist du gekleidet, du, der in Licht sich hüllt wie in ein Gewand. Wir sehen, Gott ist tatsächlich schön. Schönheit ist nicht Gott, sondern Gott ist Schönheit. Ich habe in den letzten Jahren viel mich mit dem Thema Schönheit und Ästhetik beschäftigt. Und warum wir überhaupt Schönheit wahrnehmen. Und es ist, weil wir in seinem Ebenbild geschaffen sind. Deswegen können wir einen schönen Sonnenaufgang genießen. Können wir Kunst genießen. Können wir den Schmetterling in seiner Schönheit genießen. Die Tierwelt kann das nicht so genießen. Du bist in Gottes Ebenbild geschaffen und du kannst das so wahrnehmen. Deswegen sagt er, mit Majestät und Pracht bist du bekleidet. Wenn du da stehst und eine schöne Täler siehst oder ein ganz schöne kleine Käfer betrachtest unter einem Mikroskop und du siehst, wie schön das ist. Es ist, weil du in Gottes Ebenbild geschaffen bist, dass du das so genießt. Gott ist diese Schönheit und er hat das in seine Schöpfung so eingebaut, dass wir uns daran erinnern. Gott ist so schön, wir sollten ihm dafür preisen. Auch wenn er von seiner Größe spricht, wir denken an seine Größe, denken wir weniger an seine Schönheit, aber er spricht von prächtig, schön, wie wenn du die Alpen so siehst, wenn du unten in Salzburg ankommst und dir die Alpen, wie groß und prächtig sie sind, du bist überwältigt. So sollten wir auch mit Gott. Es widerspiegelt seine Schönheit, wie prächtig, wie majestätisch er ist. Wir preisen den Herrn, weil er so schön ist. Aber zweitens, wir preisen den Herrn, weil er der Schöpfer ist. Verse 2 bis 9, der Psalm ist ziemlich lang und dann verliert man sich ein bisschen da drin. So, deswegen diese Gliederung hilft uns ein bisschen. Verse 2 bis 9 betont er Gott als Schöpfer, wie er der Licht geschaffen hat. Er sagt, es wäre Licht und es wurde Licht. Gott ist Licht und er ist im Licht enthüllt, wurde gehüllt. Und wir haben hier schon klar Gedichte, wo wirklich Gott in Bildsprache auch betrachtet wird. Auch wortwörtlich, aber in einer Dichte hast du schon Bildsprache auch, wie Gott im Licht sich hüllte. Gott ist Licht. Und er sagt auch, dass er das Himmelsgewölbe geschaffen hat. Das ist ein bisschen hier von dem 1. Mose 1. Er sagte, Vers 2, der den Himmel ausspannt, gleich eine Zeltdecke. Ich habe was dabei, um uns das zu illustrieren. Und zwar eine kleine Decke. Die Kinder benutzen das zum Spielen oder so, kleine Häuschen zu bauen. Aber wenn ich einen Stuhl nehme, wenn ich darf, und wir nehmen so eine Decke, mach das auf, und dann spanne das aus an, über dem Stuhl, so wie eine Zeltdecke. Das war nicht schwer. Es ging, ja? Einfach gemacht. So groß ist dein Gott, dass er den Himmel ausspannt, gleich eine Zeltdecke. Einfach so. 30.000 Kilometer, sagen Wissenschaftler, ist der Durchmesser der Atmosphäre, der Himmelsgewölbe. Wenn wir von dem Weltall sprechen, sprechen wir von 92 Milliarden Lichtjahre. 92 Millionen Jahre muss das Licht fahren, quasi durch das ganze Universum von einer Seite bis zum anderen. Und Psalm 104 sagt hier, Gott hat den Himmel ausspannt, gleich eine Zeltdecke. Einfach so. Dein Gott ist so unbegreiflich groß. Preise ihm dafür. Sei beeindruckt, wie groß er ist. Er ist auch, ist auch Schöpfer des Wetters. Er spricht, Vers 3 und 4, der sein Obergemächer errichtet in den Wässern, den Wolken, der Wolken macht zu seinem Wagen, der einherzieht auf den Flügeln des Windes, der Winde zu seinem Boden macht, Feuer und Lohe zu seinen Dienern. Er spricht von dem Wasser, Wind, das ganze Wetter als seine Diener. So ist die Frage, wenn sie seine Diener sind, müssen sie ihm unterordnen? Müssen sie ihm gehorchen? Und denken wir natürlich gleich an die Geschichte von Jesus auf dem See Genezareth, auf dem kleinen See. Aber wie dieses Wind ihr Leben bedroht hatte. Und Jesus sagt, sei still, hör auf, das war's, wie mit deinem Hund. Und was hat der Wind gemacht? Total still. Er machte Wind zu seinem Diener. Wenn wir überlegen, und jetzt können wir Satellitenbilder von Hurrikans sehen, Tornados, alle sind seine Diener und machen nur, was er will. So groß ist dein Gott. Dieser Gott, dein Schöpfer, schuf auch das Land. Er hat das Land von dem Wasser getrennt, damit es trockenen Land gibt. Das ist schon schön, dass wir auf trockenem Land leben dürfen. Und er sagte, du hast dann alles auf diesen Grundfesten gelegt. Er hat die Erde gegründet auf ihren Grundfesten. Sie wird nicht wanken, immer und ewig. Was vielleicht ein Hinweis ist zu dem tektonischen Platten, was zu der Zeit überhaupt nicht bekannt war, aber ich habe im Internet gefunden, sie nennen 53 tektonische Platten auf den Grundfesten, auf dem die Erdkruste sich ruht. Auf diesen Grundfesten hat Gott den Boden, unser Boden, geschaffen. Und das Wasser auch befohlen, Vers 9. Du hast eine Grenze gesetzt, die überschreitet es nicht, das Wasser. Es wird nicht zurückkehren, die Erde zu bedecken. In dem Fall sprechen wir höchstwahrscheinlich von den Sintflut. Und wie Gott danach Mose sagte, ich richte meinen Bund mit euch auf, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch die Wasser der Flut. Und nie mehr soll es eine Flut geben, die Erde zu vernichten. Gott hat eine Grenze gesetzt. Und es darf nicht weiter. Wenn wir solchen wie Tsunamis und Hochwasser haben, das sind Ausnahmen, die auch die Regel bestätigen. Gott hat Regeln gesetzt. Und das Wasser darf nicht weiter. So groß ist dein Gott. Die Berge erhoben sich. Die Berge wurden geformt, wenn wir die Sintflut betrachten und wie das Wasser von unten gekommen ist, von oben gekommen ist und wie die Berge dann in der Zeit entstanden sind. Und wie höchstwahrscheinlich ganz früher die Berge viel kleiner waren vor der Sintflut. Und deswegen kann er das sagen, auch wie Gott das alles gestaltet hat und dass sie so schön ausschauen. Es soll wie ein Schifffracht ausschauen, aber Gott lässt es schön ausschauen für uns. So groß ist unser Gott. Es soll uns überwältigen mit Herzen voller Dankbarkeit und Liebe, weil er uns so begegnet als der große Gott. Mein Gott ist so groß. Er ist der Schöpfer. Aber wenn du etwas schaffst, dann musst du auch das Aufrecht erhalten. Du kannst nicht etwas so im Gang bringen und das lassen. Geht es alles durcheinander. Und die Bibel sagt auch, dass Gott alles aufrecht erhält. Er ist kein deistischer Gott, der fern bleibt und der Uhrmacher ist und der Uhr erfunden hat und dann lässt es einfach laufen und wir müssen einfach klarkommen mit unserem Erdkugel. Nein, er erhält das alles aufrecht. Das sehen wir in Verse 10 bis 23. Preise den Herrn für seine Größe. Gleichzeitig hier sehen wir seine Güte, weil er alles aufrecht erhält. Verse 10 bis 16 spricht er, wie er alles tränkt und ernährt, wie die Tiere von Gott getränkt sind. Du, der Quelle entzündet in die Täler, zwischen den Bergen fließen sie dahin. Sie tränken alle Tiere des Feldes, die Wildesel stillen ihren Durst. Und ich habe ein kurzes Filmvideo gefunden, das einfach uns zeigt, wie das Wasser gespeichert wird in dem Eis und im Gletschern und wie das im Sommer dann es runterfließt, damit alles getränkt wird. Und dann sieht man, wie diese schönen Berge und wie auch das Eis, wie es schmilzt, dann runterfließt, um uns Wasser zu geben. So ist unser Gott. So groß. Wenn wir an Wasser denken, wie das so wichtig ist für das Leben, wie kritisch es ist und wie Gott einfach so gesorgt hat, dass es runterfließt für uns. Wie groß ist dein Gott? Preist du ihm dafür? Sehen wir, wie er das alles in der Hand hat? Und im Vergleich, wie klein wir Menschen sind? Die Tiere sind getränkt, die Erde ist gesättigt, die Menschen auch bekommen, was sie brauchen. Vers 14 bis 15, das sagt, der Gras hervorsprossen lässt für das Vieh, im Pflanzen zum Dienst als Menschen, damit er Brot hervorbringe aus der Erde und Wein, der das Menschenherz erfreut, damit er das Angesicht glänzend macht von Öl und Brot, das Menschenherz Stärke. Wir sehen Gottes gute Geschenke, die er uns gegeben hat. Dass wir Essen haben, Getränke haben, die schmecken. Natürlich spricht Gott hier nicht von Betrunkenheit, das nimmt der Sünde. Aber spricht er von Wein, der das Menschenherz erfreut. Etwas Getränke, die unser Herzen erfreuen, Essen, die uns erfreut. So hat Gott für uns gesorgt, so schön gesorgt. Er ist so groß, aber wir sehen auch gleichzeitig, kann er nicht zurückhalten, davon zu sagen, auch die kleinen Sachen, die er uns gegeben hat. Auch mitten in über seine Größe zu reden, muss er auch von diesen Sachen reden. Wie gut er ist, wie er uns Menschen ernährt. Er sorgt auch für die Unterkunft. Wenn wir von Essen und Getränke reden, brauchen wir auch Platz, wo wir uns unterkommen. Und so ist es auch für die Tiere, sprich von dem Storch, die Vögel, der Storch, Vers 17. Die hohen Berge sind für die Steinböcke. Haben wir kurz auf dem Video gesehen. Die Felsen, eine Zuflucht für die Klippdachse, Vers 18. Alles hat Gottes Unterkunft gegeben für das, was er geschaffen hat. So groß ist dein Gott. Er hat an alles gedacht. Bei jeder Veranstaltung wird es viel durchgedacht. Was brauchen wir für das und jenes? Und dann, oh, das haben wir vergessen. Das müssen wir auch machen. So sind wir fehlbare Menschen immer am Überlegen, was wir vergessen haben. Bei Gott hat er nichts vergessen. Er hat für alle Milliarden von Tieren, hat er auch an sie gedacht, dass sie von seinem guten Hand bekommen. Und jetzt geht er zurück zu den großen Sachen. Vers 19, er hat den Mond gemacht zum Zeitbestimmung. Gott hat die Zeitbestimmungen auch gegeben, dass wir wissen, dass die Zeit läuft, aus dem Mond und die Sterne und die Sonne. Und bis heute wird der Mond den Mond benutzt als Zeitbestimmung für die Monate, damit wir wissen, dass die Zeit weiter vergeht. Ist alles von Gott in dieser Schöpfung eingebaut. Genial eingebaut. Psalm 74 sagt, dein ist der, Vers 16 sagt, dein ist der Tag, dein auch die Nacht. Den Mond und die Sonne hast du bereitet. Du hast festgelegt alle Grenzen der Erde, Sommer und Winter. Du hast sie geschaffen. So sagte in 1. Mose, am vierten Tag, Schöpfungstag, sagte Gott, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht. Sie sollen dienen als Zeichen zur Bestimmung von Zeiten und Tage und Jahre. Wie groß ist unser Gott, dass er so an alles gedacht hat, dass diese Zeiten bestimmt sind. So haben Wissenschaftler gezeigt und bewiesen, wie wichtig diese Zeitbestimmungen sind für die Tierwelt. Und wie das auch biologisch die ändert, wenn sie nicht das Licht bekommen. Und mit diesem Rhythmus, wie Gott in der Schöpfung eingebaut hat. Und wir wissen von uns Menschen, zum Beispiel oben in den Polarsommers, weil es nur Sonne gibt. Und im Winter, wo es überhaupt keine Sonne gibt. Und wir die Menschen wirklich darunter leiden. Er hat uns wirklich dieser Himmelskörper gegeben aus Zeitbestimmungen. Unser Gott ist so groß. Er ist der Schöpfer aller Sachen, aller Dinge. Er ist der, der alles aufrecht erhält. Und ihm gehört das Ganze auch. Verse 24 bis 30. Er sagte, wie zahlreich sind deine Werke, Herr? Du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Die Erde ist voll deines Eigentums. Wir wissen, was es ist, dass etwas uns oder jemand anderem gehört. Das ist sein Auto, klein oder groß. Das ist, meine Kinder würden sagen, das ist meine Schoko. Das ist meine Schuhe, die sind meine Schuhe. Etwas, der uns gehört. Keine Widerspiegelung zu unserem Schöpfer, der wirklich der Eigentümer ist von allen Sachen. Das ganze Schöpfung gehört ihm. Ich denke, das ist schon klar, oder? Wenn er der Schöpfer ist, dann es gehört ihm. Er hat es nicht einfach was geschaffen und dann uns gegeben und sagt, ja, mach's, was ihr wollt mit denen. Es gehört ihm. Er hält das auf Recht. Er ist aktiv in unserer Schöpfung. Er ist kein passiven Gott, der da steht und sagt, oh, ich hoffe, dass die Menschen zurechtkommen. Er hält das auf Recht. Und es gehört ihm alles. Sollen ihm dafür preisen, dass es ihm gehört. Die Tiere sind sein. Vers 25. Da ist das Meer, groß und ausgedehnt nach allen Seiten. Dort ist ein Gewimmel ohne Zahl. Tiere, klein und groß. Sie alle gehören ihm. Und dann spricht er kurz über diesem Leviathan. Vers 26. Leviathan. Und ich habe ein Foto von etwas, die größte Tier, das wir heutzutage haben. Das ist ein Blauwal. Und ein Blauwal ist unglaublich groß. Es hat mich beeindruckt, einfach davon zu lesen. Erwachsen sind so ungefähr 25 Metern lang und wiegen so 150 Tonnen. Die Babys sind winzig klein. Sie sind nur 7 Meter lang und wiegen nur 2,5 Tonnen. Die Säuglinge. Das ist, was wir haben. Nun, Leviathan ist auch erwähnt im Hiob. Und Leviathan war kein Blauwal in dem Fall, sondern er beschreibt ein Tier, der nichts anderes sein kann als ein Dinosaurier. So mit Panzer auf den Haut. Und das kannst du selber lesen. Ein Schwanz wie ein Zeder. Und er sagte, wenn du deine Hand auf ihm legst, überleg schnell, weil dein Leben ist schnell vorbei. Dein Leben ist schnell vorbei. Ein Hand auf ihm, es ist für dich vorbei. So Hiob spricht aus keinem anderen Tier, weil er von anderen auch echten Tieren, Streus und so weiter, redet. Schlauch, Entschuldigung, redet. Er spricht ja auch von Leviathan, der auch vielleicht so groß war. Und diese riesigen Tiere, die ziehen Schiffe einher, der Leviathan, den du gebildet hast. Und dann sagt er, um mit ihm zu spielen. Wenn du von Leviathan denkst und von diesem riesigen Tiere, und dann sagt er, er spielt mit ihnen. Und ich habe ganz kurze, kann man betrachten, wie riesig diese Walfische sind. Ich habe einmal mit meiner Frau, eigentlich zweimal als Kind auch, auf einem Schiff haben wir die sehen können. Nicht Blauwal, aber Walfische. Und du siehst, wie riesig sie sind. Es ist überwältigend. Wirklich persönlich das zu betrachten, in dem Moment, ist so überwältigend. Und ich stand da auf dem kleinen Schiff und die sind ganz vorsichtig, wie sie da fahren. Die hören, wenn der Walfisch da ist, dann stehen sie, bleiben sie ja stehen und schauen wir einfach an, wie sie so hochkommen, dann wieder unten runter tauchen. Und du stehst da und du kannst nur staunen und den Herrn preisen. Also deine Augen gehen fast sofort hoch und sagen, wow, Herr, du bist so groß. So ein Tier hast du geschaffen. Wenn du das Schwanz hörst, wie das Wasser schlägt. Herr, du bist so groß. All mein Inneres, preise deinen heiligen Namen. Und lass die Tiere dich so zum Preisen bringen. Und dann sagt er, alle diese Tiere sind von ihm abhängig. Natürlich hat Gott uns als Verwalter diese Erde gemacht, aber letztendlich sind sie auf Gott abhängig. Er sagte, sie alle, Vers 27, warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Du gibst ihnen sie sammeln ein. Du tust deine Hand auf, sie werden gesättigt mit Gutem. Vers 29, du verbirgst dein Angesicht, sie erschrecken. Du nimmst ihrem Lebensatem weg, sie vergehen und werden wieder zu Staub. Wir sehen, die Tiere sind auf Gott total abhängig. Und wir auch. So kommt er zu der Anwendung. Und da ist jeden seinen freien Willen gefragt. Was machst du mit diesem schönen Perspektive von Gott? Er sagte, Vers 39, die Herrlichkeit des Herrn sei ewig. Der Herr freue sich seine Werke. Vers 33, singen will ich dem Herrn mein Leben lang. Ich will meinem Gott spielen, solange ich bin. Er sagt, ich will das. Das ist die richtige Reaktion auf diese Perspektive. Ich will dem Herrn preisen. Wie wir letzte Woche schon gesehen haben. Das ist Gottes Ziel, dass du ihm preist. Deswegen wurdest du geschaffen. Und das ist etwas, das jeder persönlich entscheiden muss. Will ich, werde ich Gott preisen? Oder werde ich einfach seine Geschenke genießen und ihm außen stehen lassen? Weil er so groß ist, es erschreckt mich, ich ziehe mich zurück von ihm. Nein, er will, dass du ihn preist, dass du ihn lobst, dass du ihn verherrlichst mit deinem Leben. Die andere Möglichkeit, wenn wir ihm nicht preisen, ist, was wir in Vers 35 sehen. Schon erschreckend, aber so kommt er am Ende des Psalms. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder preist du dem Herrn freiwillig, oder sagt er, Vers 35, die Sünder sollen verschwinden von der Erde und die Gottlosen nicht mehr sein. So sagt der Herr. Diejenigen, die vermeiden, die sagen, ich werde ihm nicht preisen, ich werde Gott aus meinem Leben ausschließen, sie werden weg. Wir wissen im Neuen Testament, wohin? Die ewigen Verdammnis in der Hölle. Das ist nicht, deswegen hat Gott dich nicht geschaffen. Aber die Gottlosen, die ihm nicht preisen für seine Güte, die ihm nicht annehmen seine Geschenke, vor allem die Gabe, was wir in Jesus Christus haben, dass er, der Schöpfer des Universums, der das alles geschaffen hat, der den Walfisch geschaffen hat, ein Mensch geworden ist und anstelle der Menschen gestorben ist. Wenn wir das ablehnen, dann werden wir auch seine ewige Strafe erfahren müssen. Aber ihm zu preisen fängt so an, liebe Leute, dass du Jesus Christus als Schöpfer und Retter annimmst. Dass du ihm den Preis und Ehre bekommen lässt. Und dass du nicht mehr im Mittelpunkt bist, sondern er im Mittelpunkt. Und deswegen ist der Gottesdienst auch so gestaltet. Unser Ziel, wenn wir zum Gottesdienst kommen, ist nicht, mich zu gefallen, ist nicht, dir zu gefallen. Es geht um Jesus. Er soll im Mittelpunkt sein. Der Schöpfer allen soll im Mittelpunkt sein. Derjenige, der in Majestät und Pracht bekleidet ist. Und da finden wir, da erfahren wir seine Güte. Es ist nicht, dass das Leben immer perfekt und schön läuft. Oft im Gegenteil, Gott zu dienen. Aber wir sind zufrieden, weil wir für ihn leben. Weil er die richtige Stelle hat in unserem Leben. Das ist dein Ziel für dich und für mich. Lobst du den Herrn, wie er ist, in seiner Größe, in seiner Güte. Wie siehst du Gott? Wie ist dein Gottesbild? Ist er für dich irgendwie willkürlich und ja, manchmal nett, aber manchmal nicht so? Manchmal liebevoll, aber manchmal nicht? Wir sehen hier von diesem Psalmist für uns genauso heute. Dein Herr ist gut. Dein Herr ist groß. Und lass dein Gottesbild neu geformt, neu ergänzt und sehe ihn, wie er ist und komm weg von dem Gedanken, auf deinem Spielzeug zu schauen und schau hoch zu der Größe und Güte deines Gottes. Preise den Herrn, meine Seele, mit all mein Inneres, seinen heiligen Namen. Er ist gut. Aber du bist unendlich groß. Wir wollen beten.